Lukas 10, Abvers 29 lesen wir: Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Wer ist mein Nächster? Darauf antwortete Jesus ihm: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von den Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Und dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid. Ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, dann werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle du genauso. Ich werde zum Einstieg eure Vorstellungskraft ein wenig herausfordern, beanspruchen, Vorstellung. Die Zeitumstände spielen jetzt mal keine Rolle. Wir haben gerade in diesem Abschnitt aus Johannes 15 gehört, wie dieser Mensch gehandelt hat, dieser Samariter. Stellt euch also vor, der barmherzige Samariter wäre von einer Schar Journalisten umringt worden, die von seiner selbstlosen Aufopferung für diesen überfallenen Wind bekommen hatten und gerne darüber berichten möchten. Und stellt euch vor, wie er sich den Fragen der Reporter im Blitzlichtgewitter stellen muss. Was ging ihnen durch den Kopf, als sie dem Überfallenen so furchtlos halfen? Dachten sie, hier muss ich die nationalen Vorurteile überwinden? Oder dachten sie, ich muss diese Welt mit Liebe fluten. Einer muss die erste Schleuse öffnen. Oder dachten sie, ich will ein Zeichen setzen, ein Beispiel geben, dass wir Menschen ohne Ansehen der Person endlich Brüder werden. Und jetzt stellt euch vor, die Gesichter der Journalisten, wenn der barmherzige Samariter dann geantwortet hatte: Ich weiß nicht. Ich hatte nur gedacht, hoffentlich rutscht er mir nicht vom Esel. Die Journalisten ziehen kopfschüttelnd ab. Da ist keine Schlagzeile zu holen, vielleicht eine kleine Randnotiz auf Seite 7. Dumm eigentlich von diesem barmherzigen Samariter. Seine Geschichte, die hätte man so richtig gut aufpimpen können. Hätte er sich nur ein bisschen geschickter ins Rampenlicht gestellt, dann hätte am nächsten Tag jeder sein Gesicht gekannt. Man hätte ihn beglückwünscht, man hätte ihn geehrt, ihn vielleicht sogar zu Maybrit Illner oder Markus Lanz eingeladen. Oder eher zu Brisant im Vorabendprogramm. Oder wenigstens in den Berichten auf Churchstools hätte was gestanden. Es wäre so einfach gewesen, seine wirklich außergewöhnliche Tat eindringlich der Öffentlichkeit zu präsentieren. So ganz nach der Devise: Tue Gutes und rede darüber. Doch unser barmherziger Samariter hatte offenbar einen anderen Grundsatz. Vielleicht war er ja bei den Menschen, die sich am Fuße des Berges versammelt hatten, um diesen Jesus von Nazareth zu hören. Vielleicht waren ihm die Worte des Bergpredigers im Gedächtnis und im Herzen geblieben, die heute in unserer Reihe "Ich aber sage euch" dran sind. Und ich lese dazu einige Verse aus Matthäus 6, die Verse 1 bis 4 aus der Einheitsübersetzung. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das ist ein bekannter Text, so bekannt, dass Teile davon zu geflügelten Worten in unserer Sprache geworden sind, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut oder etwas herausposaunen. Beim Hören dieses Textes drängt sich eine Szene auf, die Jesus an anderer Stelle entwirft. Beim Durcharbeiten der Predigt habe ich gedacht, ist das jetzt nicht noch ein Strang, den man da einflechten muss? Also eure Vorstellungskraft wieder. Wir machen eine Kiste auf, die wir nachher wieder abschließen und denken kurz über das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner nach. In der Kinderstunde, manchmal etwas übertrieben ausgeschmückt, der Pharisäer, der seine Frömmigkeit vor allen Leuten zur Schau stellt, das war gewissermaßen so dass der Inbegriff des Pharisäers. Scheinheilig und scheinbar alles andere als gottesfürchtig. Er ist sozusagen das Paradebeispiel des Blenders, der Doppelmoral geworden, der sich beim Beten von anderen Leuten zeigen muss. Bekannte Texte stehen aber in einer großen Gefahr. Sie stehen in der Gefahr, dass wir mehr in sie hineinlesen oder hineininterpretieren, als aus ihnen heraus. In der Theologie spricht man davon Eisegese statt Exegese. Etwas Eis in hinein, Ex heraus. Wir wollen als Theologen sozusagen etwas herauslesen. Aber viele, die schon eine Idee davon haben, packen etwas in die Texte hinein. Hineinlesen, Eisegese. Unsere Vorerfahrungen mit den Texten können uns den Blick für neue Einsichten und andere Impulse, die von den bekannten Worten ausgehen, versperren. Hier also dieser kleine Exkurs. Die Pointe der biblischen Erzählung vom Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner ist, wie gesagt, vielen bekannt. Seit Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, ist der Pharisäer zum Prototypen des Heuchlers geworden. Er ist bereits vorverurteilt, noch ehe Jesus sein Urteil gefällt hat. Die Erzählung legt eine einfache Gleichung nahe. So wie der Pharisäer zu sein, ist nicht gut. So zu sein wie der Zöllner, ist gut. Die Haltung der beiden Gestalten, die kann man neu bedenken und vielleicht sehen wir, dass diese Gleichung nicht so leicht aufzustellen ist. Vielleicht erhalten wir auch einen kleinen Impuls für unseren Glauben. Zu seiner Zeit haben die Leute über den Pharisäer ganz anders gedacht als wir heute. Der Pharisäer gehörte nämlich zu einer Gruppe von Leuten oder von Laien, religiösen Laien, die vom Beruf Handwerker oder Händler waren. Gebildet, konnte lesen und schreiben, kannte sich mit den religiösen Vorschriften aus und auch mit den religiösen Schriften. Er hält alle Gesetze und Gebote peinlich genau ein und nicht nur die 10 Gebote. Dieser Pharisäer lässt sich also kein Hintertürchen offen, um sich dem Dienst Gottes zu entziehen. Und er fastet nicht nur am Versöhnungstag, am Yom Kippur-Tag, wie es von den Juden gefordert wird, sondern er fastet an 2 Wochentagen, wobei er sogar auf das Trinken verzichtet. Er spendet regelmäßig einen Teil seines Einkommens und denkt auch an die Armen in der Stadt. Von allem, was er kauft, legt er nämlich ein Zehntel des Preises in die Armenkasse. Und dies tut er, weil die Möglichkeit besteht, dass der Verkäufer es für seine Ware nicht getan hat. Kurz und gut, er ist ein von allen Seiten wohlgeachteter Mann. Im Gebet bringt er nun seine Freude zum Ausdruck, dass es ihm gelungen ist, fromm und den Geboten gemäß zu leben. Glaube findet nun einmal Ausdruck in konkreten Taten und deshalb ist sein Dank für sein Tun echt. Man könnte sagen, er gleicht heute einem Menschen, der sich darum bemüht, seinen Glauben im Alltag umzusetzen. Ein Mensch, dem unsere Achtung und Anerkennung gilt, der versucht, mit anderen ehrlich umzugehen und niemanden übers Ohr zu hauen, der in seiner Familie und an seinem Arbeitsplatz für ein friedliches Miteinander sorgt und dem es darum geht, dass es in der Welt gerechter zugeht. Vielleicht einer, der heutzutage nicht nur davon redet, Flüchtlinge willkommen zu heißen, sondern der auch die Begegnung mit ihnen sucht und ihnen hilft, sich in unserem Land einzuleben. Der Zöllner war wie der Pharisäer Jude. Er betreibt aber ein Gewerbe, das vom Betrug lebt. Er steht im Dienst der heidnischen Besatzungsmacht, die Zollstationen Maisbieten verpachtet. Dadurch erwirbt er als Pächter das Recht, Abgaben zu kassieren. Die meisten Zöllner ignorieren die amtlichen Vorschriften und versuchen aus ihren Zollstationen so viel Profit wie möglich herauszuschlagen. Oft nehmen sie Händlern zu hohe Zölle ab. Finanzieller Erfolg ist das, was zählt. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Mitbürger diesen Berufsstand verachteten und den Kontakt zu Zöllnern mieden. Mit Gottlosen und Betrügern will man nichts zu tun haben. Da sie durch ihre Geschäftspraktiken offensichtlich gegen Gottes Gebot verstoßen, suchen sie auch selten eine Synagoge auf. Den Zöllner könnte man mit einem Menschen vergleichen, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, der ohne Rücksicht auf Verluste seine Interessen durchsetzt, einer, der davon überzeugt ist, Solidarität mit den Schwachen oder ein aufrichtiger Lebenswandel bringen keinen Gewinn, also lohnen sie sich nicht. Vor diesem Hintergrund ist Jesu Urteil kaum zu begreifen. Von dem Zöllner und nicht von dem Pharisäer, sagt er, er ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Wo liegen also die Fehler in der Haltung des Pharisäers, die Fehler eines Mannes, dem es mit seinem Glauben ernst ist? Was hat also der Pharisäer falsch gemacht? Das ist eure Aufgabe für zu Hause. Und jetzt klappe ich die Kiste wieder zu, schließe sie ab und ihr habt einen neuen Gedanken. Zurück zur Bergpredigt. Schauen wir uns den Text also aus Matthäus 6 noch einmal genauer an. Der erste Satz ist sozusagen eine Überschrift über das, was in den folgenden Versen kommt, nicht nur in den Versen 2 bis 4, wo es um das Almosen geht, sondern auch andere Verse, wo es um das Beten und das Fasten geht, um Ausdrucksweisen der Frömmigkeit. Er beginnt mit der Warnung: Achtung, Achtung, hütet euch. Hütet euch, eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen zu tun. Oder andere Übersetzung sagt: Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Frömmigkeit, das klingt so ja ein bisschen wie ein sichtbares Zeichen nach Taten und Werke, die aber auch aufdecken, was in uns steckt, welche Motive uns dazu treiben. Doch das Wort, das Martin Luther früher und auch andere Übersetzer mit Frömmigkeit übersetzt haben, lautet eigentlich Dikaiosyne, und das ist das griechische Wort für Gerechtigkeit. Nicht für Frömmigkeit, sondern für Gerechtigkeit. Das heißt also, habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Und so bekommt die Überschrift des ersten Verses oder der erste Vers schon eine etwas andere Note. Denn Gerechtigkeit in der Bibel ist das Kennzeichen unserer Beziehung zu Gott. Gerechtigkeit in der Bibel ist das Kennzeichen unserer Beziehung zu Gott. Gerecht zu sein und gerecht zu handeln meint vor allem unserer Gemeinschaft mit Gott gegenüber gerecht zu werden. Gerecht zu sein und gerecht zu handeln meint vor allem unserer Gemeinschaft mit Gott gerecht zu werden. Die Gemeinschaft mit Gott, die wir uns nicht verdienen und nicht erarbeiten können. Die Gemeinschaft, die Gott ohne unser Zutun initiiert hat, die er uns als Geschenk anbietet. Die Gemeinschaft, die Gott durch seine Gebote schützt, die eine Schutzmauer um unser Innerstes, um unseren Kern, um unser Herz bilden, damit wir diese Gemeinschaft nicht von uns aus zerstören. Denn die Gemeinschaft mit Gott können wir zwar nicht selber schaffen, nicht erarbeiten oder verdienen, aber wir können sie zerstören, indem wir Gottes Geboten nicht treu bleiben und seinem Geschenk an uns nicht gerecht werden. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Das heißt, achtet auf eure Treue zu Gott, achtet auf eure Treue zu der Gemeinschaft und achtet die Treue, die Gott sich euch geschenkt hat. Achtet darauf, dass ihr dem gerecht werdet und bleibt. Der Weg dazu, so haben wir es in der Schriftlesung gehört, führt über den Umgang mit unserem Nächsten, die unsere Hilfe brauchen. Oder mit den Worten Jesu noch einmal aus Matthäus 25, Vers 40 ausgedrückt: Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Darum geht es bei der Gerechtigkeit. Doch was meint Jesu Warnung, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden? Und wie verhält es sich mit dem Beispiel, was hier gebraucht wird von 2 bis 4, mit den Almosen? Da ist erstmal dieses Wort Almosen, das im 21. Jahrhundert eine bestimmte Bedeutung, einen Geschmack hat und wahrscheinlich auch für jeden Einzelnen mit persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen verbunden ist. Die Definition im Duden lautet: ein geringes, dürftiges Entgelt, das in keinem Verhältnis zu jemandes angemessener Forderung steht. Das heißt so viel wie: da wird jemand mit wenig abgespeist. In dem, was da im griechischen Text steht, schwingt hingegen Erbarmen und Barmherzigkeit mit. Hier in der Bergpredigt ist Almosen ein durchweg positiver Begriff. Es ist der Ausdruck der Gerechtigkeit und der Treue zur Gemeinschaft mit Gott, dass wir uns nach Kräften bemühen, dass alle Menschen das Unentbehrliche zum Leben erhalten und dass alle ein Leben in Würde führen können, die jedem Menschen als Geschöpf Gottes unverlierbar zusteht. Dafür gibt es Almosen. Dafür sind Erbarmen und Barmherzigkeit im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Und ich glaube tatsächlich, dass Muslime in dieser Zeit des Ramadan uns ein gutes Vorbild sind. Sie fasten tagsüber und dann am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, beim Fastenbrechen, teilen sie alles mit allen. Da werden auf den Straßen große Tischreihen aufgebaut. Und dann dürfen auch die, die nichts haben, dazukommen und sich satt essen. Was für ein tolles Beispiel. Das macht bei mir echt Eindruck. Barmherzigkeit beim Fastenbrechen. Für alle ist genug da. Aber noch mehr. Nach jüdisch-christlicher Auffassung bedeutet Almosen geben nicht, dass wir von dem abgeben, was uns gehört, sondern von dem, was Gottes ist. Aufgrund dessen, dass doch unser Leben, unsere Arbeit, unser Geld, unser Besitz letzten Endes nicht allein unser eigener Verdienst sind, sondern letztlich immer Geschenke und Gaben, die Gott den Geschöpfen in seiner Schöpfung macht. Und von dem geben wir Almosen und sorgen so dafür, dass Gottes gute Gaben gerecht verteilt werden. Aber dieses Almosengeben kann missbraucht und von seinem wahren Sinn und Zweck entfremdet werden. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Jesus greift hier das bei uns fast sprichwörtliche Tu Gutes und spricht darüber, oder er greift es scharf an. Warum? Weil dadurch die Gefahr besteht, dass das Almosengeben aus dem Kontext der Gerechtigkeit als Treue zur Gemeinschaft mit Gott herausfällt. Als negatives Beispiel wählt Jesus meist nach den Übersetzungen einen Heuchler. Das griechische Wort sollte eigentlich mit Schauspieler übersetzt werden. Die Übersetzung das Buch, da heißt es, das machen die frommen Schauspieler in ihren Gottesdiensten. Bei den anderen habe ich überall nur Heuchler gefunden. Ein Bühnenkünstler hat bei seinen Schauspielern in erster Linie sein Publikum, das zur Vorstellung gekommen ist, im Auge. Sein Lohn ist der Beifall und natürlich auch die Gage. Doch dieser Lohn verfliegt schnell und die wenige Gage ist oft begrenzt und schnell ausgegeben. So kann es auch jemanden gehen, der seine Gaben gibt, damit andere es sehen. Der Almosen gibt, damit er dadurch Anerkennung findet bei den Menschen, richtet seine Aufmerksamkeit auf die Zuschauenden. Sein Handeln und seine Gaben sind nicht mehr auf die Not der Bedürftigen fokussiert, sondern am Effekt, den die Gaben auf die Dabeistehenden haben. Beifall und Anerkennung werden zum Grund und zur Motivation der Barmherzigkeit. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, sie haben ihren Lohn bereits erhalten und haben doch nichts davon. Die Barmherzigkeit steht in einer Gefahr. Und Jesus weist unmissverständlich darauf hin, wenn uns nur dieses Haschen nach Anerkennung treibt, dann wird diese eigentlich gute Sache uns gleich dreifach entfremden, nämlich zum einen von uns selbst, weil wir nur noch Rollen spielen, um zu gefallen, von den Notleidenden, weil sie nur noch Statisten in unserer Aufführung sind, und von der Gemeinschaft mit Gott, die der Grund und das Ziel wahrer Barmherzigkeit sein soll. Unser Blick hängt am Äußeren, am Schein und nicht am Inneren, am Sein. Wenn die Sucht nach Anerkennung uns treibt, dann sind unsere Almosen letztlich nur die Waren in einem Tauschgeschäft. Wir geben sie, um etwas dafür zu bekommen. Die Grundstruktur des Problems von Armut und Reichtum wird davon nicht berührt, geschweige denn kreativ überwunden. Es braucht eine besondere Art der Großzügigkeit, nämlich Menschen, die sich und ihre Mittel freigebig verwenden. Menschen, die den Kreislauf des Ab- und Heimzahlens kreativ durchbrechen. Der barmherzige Samariter, der war so einer. Er ging einen anderen Weg. Er hatte eine andere Motivation. Beispiele dafür gibt es viele. Die spontane Spendenbereitschaft in Solidarität mit Notleidenden von Krieg und Katastrophen. Das stille Engagement in Stiftungen vielleicht. Oder auch die Zivilcourage. Und nicht zu vergessen die unzähligen Stunden ehrenamtlicher Mitarbeit von Menschen aller Altersgruppen für alle Altersgruppen. All das geschieht ohne großes Publikum und ohne Berechnung des zu erwartenden Gegenwertes. Das sind die Almosen, die Barmherzigkeit, die Jesus uns empfiehlt, weil sie der Gerechtigkeit dient, die in der Treue zur Gemeinschaft mit Gott besteht. Gib von dem Deinigen, was der andere gerade braucht. Gib von deinem Geld, gib von deiner Kraft oder deiner Zeit. Und wie auch immer, gib großzügig und sei dabei ganz bei dem anderen und damit ganz bei Gott. Es kommt auf den Kern, auf deine Motivation, auf dein Herz, auf das Sein und nicht auf die glänzende Hülle, den Schein an. So wie bei dem barmherzigen Samariter, der von Herzen hilft und gibt. Und dabei einfach nur eins im Blick hat, dass der Verwundete ihm nicht vom Esel rutscht.